Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Martina Weihrauch. Sie leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie herzlich.
Und die schöne Möglichkeit, die wir hier haben, ist, an diesem Tag auf das zu schauen, was ein ziemlich berühmter Mensch heute vor 73 Jahren geschrieben hat. Thomas Mann nämlich, der hat, vielleicht kennt das die eine oder der andere, die uns zuhören. Es gibt so einen wunderbaren Twitter-Account, wo jeden Tag einfach nur ein Auszug aus seinen Tagebüchern zitiert wird. Für heute ist das in schlechter Verfassung und nicht viel mehr. Frau Weihrauch, ich hoffe, das gilt für Sie nicht.
Nein, das gilt für mich überhaupt nicht. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Super. Ich sage das natürlich nicht einfach nur so mit diesem Tagebucheintrag, sondern auch, weil das Deutsche Tagebucharchiv heute 25-jähriges Bestehen feiert und mittlerweile 24.000 Dokumente umfasst. Und auch, weil wir gleich über eine Frau sprechen, deren Tagebucheinträge, wenn sie denn welche verfasst, ich auch gerne kennen würde, nämlich Christine Lamprecht. Schreiben Sie selber Tagebuch?
Nein, und weil Sie mich das jetzt fragen, fällt mir ein, dass Joschka Fischer vor 25 Jahren oder 30 Jahren schon hier mich mal hinter der Bühne gefragt hat, als wir uns so unterhalten haben, da war er noch Umweltminister in Hessen, ob ich denn Tagebuch schreibe, und Sie sollten unbedingt Tagebuch schreiben. Aber ich schaffe es nicht, es ist mir zu viel, aber ein paar Notizen habe ich mir schon gemacht.
Hm, super. Die Notizen von Christine Lamprecht kennen wir auch nicht, aber dass sie sich offensichtlich zurückziehen will, das hört man, darüber sprechen wir gleich. In Christine Lamprechts Tagebuch würde man dieser Tage wohl, wenn sie eins schreibt, sowas finden wie: habe mich durchgerungen, doch zurückzutreten. Es heißt, sie habe sich dazu entschieden, wolle das nächste Woche dann vielleicht tun. Wenn sich das bewahrheitet, dann bleibt dieses Ministerium das, für was es immer schon berühmt und berüchtigt ist, nämlich ein sogenanntes Schleudersitzministerium. Viele sind gescheitert an diesem Ministerium, nur Ursula von der Leyen, da ist vielleicht eher das Ministerium an der Ministerin gescheitert. Über Lamprecht wurde früh und viel diskutiert, Frau Weihrauch, viel kritisiert. Man hat ihr ganz viel vorgeworfen. Mangelndes Geschick hat man ihr vorgeworfen im öffentlichen Auftreten. Fehlende Fachkenntnis hat man vorgeworfen, auch Desinteresse an der Sache. Die Diskussion um sie, ich würde mal diese These in den Raum stellen, die ist vor allem eines, die ist relativ unfair, weil sie doch in ein Amt gekommen ist zu einer Zeit, in der man eben noch gesagt hat, ja, Verteidigungsministerium, den Posten haben wir noch, aber was anderes eigentlich auch nicht mehr, oder? Und dann kam der Krieg und das Sondervermögen und Zeitenwende und plötzlich sagt man, sie ist nicht groß genug dafür. Das ist natürlich nicht so ganz fair.
Nein, das ist nicht fair, und dadurch, dass sie natürlich kommunikativ nicht bravourös aufgetreten ist, hat sich das natürlich nochmal verstärkt. Aber ich will nochmal auf meinen Blick nochmal kurz auf die andere Seite richten. Ich habe, als ich das heute früh gehörte oder gestern Abend schon, mal drüber nachgedacht, was wir alles für Verteidigungsminister schon hatten. Und auch die Ära der Verteidigungsminister, soweit ich sie beurteilen kann, also seit 89, ist ja doch eine Ära des Niedergangs gewesen. Also wie gesagt, außer vielleicht Ursula von der Leyen, da müsste man nochmal getrennt darüber reden. Das Problem ist, das heißt, wir haben ein Bundesverteidigungsministerium, was nie in Friedenszeiten so richtig ernst genommen wurde. Das heißt, es konnte sich da Hausmächte, Intrigen, eine Löwengrube entwickeln, die dysfunktional ist, die nicht funktioniert und viele gute Leute hat, die nicht sichtbar sind. So, das Problem hat man. Zusätzlich muss man sagen, ist natürlich das Bundesverteidigungsministerium auch ein Kugelfang des Bundeskanzleramts, wenn man jetzt in dieser militärischen Sprache bleiben will.
War gerade erschrocken kurz.
Und zwar deswegen, weil natürlich auch viele Entscheidungen, die im Bundeskanzleramt gefallen werden, die werden auf das Bundesverteidigungsministerium abgewälzt. Und die Bundesverteidigungsministerin muss ihren Kopf dafür hinhalten. Deswegen hat sie ja Olaf Scholz auch ausgewählt, weil sie durch und durch loyal ist. Und unterschätzt, und jetzt kommt mein Petitum, was ich habe dazu, welche kommunikative Kraftleistung es ist, dieses Ministerium auf Vordermann zu bringen. Nicht nur finanziell, sondern als erstes musst du den Leuten beweisen, dass du auf ihrer Seite bist. Und da hatte sie schon Schwierigkeiten, die Dienstränge zu lernen. Ich bin auch kein Militär. Ich weiß aber, ich habe nämlich einen großen Workshop gemacht vor 2 Jahren mit hohen Offizieren zur Kommunikation, dass die dir aus der Hand fressen, wenn sie merken, du bist auf ihrer Seite und du wirst sie ausstatten und kämpfst auch für sie als Ministerium. Und das ist, glaube ich, ihr nicht gelungen.
Mhm. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, wie schnell kann sowas gelingen und wie sehr irgendwie hat man von vornherein schon dieses Bild. Ich finde sehr interessant, dass Sie gerade Olaf Scholz genannt haben, der Sie da als loyale Person sozusagen vor sich hatte. Das heißt, da muss man aber auch einfach so konsequent sein und sagen, der Fehler, wenn es ein Fehler war, dass sie in dieses Amt gekommen ist, was jetzt viele sagen und sagen, ja, jetzt gut, dass sie jetzt weg ist oder wir wissen es ja nicht, aber gut, dass sie jetzt wohl zurücktreten will. Wenn man das als Fehler sieht, dann muss man aber eigentlich sagen, der Fehler liegt im Prinzip woanders. Der Fehler liegt im Prinzip dabei, ihr überhaupt nur aus solchen Loyalitätsgründen ein so wichtiges Amt zu geben.
Ich würde die Frage sogar noch größer stellen. Die Frage ist diese Proporzbesetzung von Ministerien, ist diese an alten Kraftkonstellationen innerhalb von Parteien orientierte Besetzung, ist die noch richtig?
Also Sie meinen, wir brauchen Mann, Frau, jemanden aus dem linken, genau, jemanden aus dem rechten Lager.
Und, ja. Brauchen wir nicht andere Herangehensweisen? Und beim Bundesverteidigungsministerium, wo ich also auch einen riesen Respekt hätte, also ich stelle mich da hier nicht hin und sage, ich weiß es besser, sondern die Frage ist, dass ich eben verschiedene wunde Punkte habe in diesem Haus. Und die Frage ist, wie gehe ich sie an in Zeiten des Krieges in Europa? Das kommt ja jetzt noch dazu. Das heißt, ich müsste eben ganz andere Personalentscheidungen fällen. Und das, finde ich, ist eine große Herausforderung. Und dazu kam, dass Frau Lamprecht diesen Herausforderungen absolut nicht gewachsen war. Das kommt dazu.
Das bringt uns dann ja aber auch zu diesem Unfairness-Moment zurück, denn wir können mal ganz kurz hören, finde ich eine interessante Aussage, was ein SPD-Politiker Joe Weingarten dazu heute früh im Deutschlandfunk gesagt hat, der auch gesagt hat, ja klar, man kann da Sachen am Auftreten kritisieren und auch an dem, was Sie vorhin beschrieben haben, an der Art umzugehen mit den Menschen innerhalb der Bundeswehr, da den richtigen Ton zu treffen, ja, kann man machen. Aber er eben auch sagt, was das Entscheidende angeht, da sei doch viel getan worden. Hören wir mal kurz.
Also ich erinnere dann an den Kauf der F-35-Flugzeuge. Das ist die größte Einzelinvestition der letzten Jahrzehnte, die auf den Weg gebracht wurde. Es hat andere Ausrüstungen gegeben. Wir haben gerade im Dezember eine Vielzahl von Projekten verabschiedet. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt.
Also wenn man unsere Debatte beobachtet, dann reden wir, ja, dann vielleicht irgendwie alle öffentlich jetzt auch wieder um Sachen rum, die eigentlich nicht die zentralen sind?
Das glaube ich nicht. Ich denke, dass es ein Konglomerat verschiedener Punkte ist und natürlich in erster Linie auch eine komplett dysfunktionale Kommunikation auch nach außen, also nicht nur innerhalb des Ministeriums, sondern auch zur Rüstungsindustrie, zu Verbündeten. Wir sind ja sozusagen in einem Pakt, in einem Bündnis drin und jetzt auch noch in Kriegszeiten. Das ist natürlich jetzt auch nochmal genau der Prüfpunkt und da versagt meiner Meinung nach Deutschland.
Oft ist es ja auch so, dass die Themen auch weiterreichen in die nächste Woche hinein. Das wird bei der Verteidigungsministerin so sein, wenn wir dann wissen, wie sie wirklich entscheidet. Und das ist aber auch so bei der Frage der Panzerlieferungen oder Nicht-Panzerlieferungen, Leopard 2-Panzer für die Ukraine oder eben nicht. Das ist kommende Woche nochmal ein Thema in Rammstein. Diese Woche war das häufig Thema. Es war die Überschrift, die sich durch die Tage gezogen hat, in etwa die, der Druck wächst auf Kanzler Scholz. Man hat den Eindruck, es ist nur eine Frage des Wann, weniger des Ob. Martina Weihrauch heute zu Gast. Sie arbeiten in der politischen Bildung, Frau Weihrauch. Wie nehmen Sie das wahr? Wird da richtigerweise, weil das ja eben keine so mal eben Frage ist, Panzer liefern oder nicht, wird da richtigerweise mit allen europäischen Partnern abgestimmt und in Ruhe entschieden? Oder andere Sichtweise, verliert Europa da gerade einfach jeden Tag wertvolle Zeit zum Leidwesen der Ukraine?
Also komisch, wie es klingt, es stimmt beides. Klar ist, dass entschieden werden muss, dass auch mit europäischen Partnern entschieden werden muss, aber dass es eben drängt. Und nach außen natürlich das Gefühl vermittelt wird, ja, wir werden in Ruhe abwägen und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit wägen wir natürlich gar nicht in Ruhe ab, weil die Zeit uns wirklich davonrennt. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht einfach so, dass die rennt, sondern es kostet tagtäglich Menschenleben. Mhm. Und deswegen wächst natürlich auch der Druck. Der wächst deswegen, und das ist ja, finde ich, mal interessant zu erklären, weil Deutschland, auch wenn es selbst nicht liefern würde, sondern eben andere Länder, zum Beispiel Polen, müssten wir, so sind ja die Absprachen bisher, das genehmigen, weil Deutschland praktisch die Sachen hergestellt hat. Mhm. Und das muss gemacht werden. Ja. Ich bin fest der Meinung, dass das dringend notwendig ist. Und im Zweifelsfalle müsste man auch den Gipfel vorziehen und nicht warten, bis irgendwann Ende der Woche dann gemütlich entschieden wird, sondern ich finde, es ist höchste Zeit.
Und wie sehen Sie das? Ist es vielleicht trotzdem eben trotz höchster Zeit, ist jetzt auch so eine sowohl als auch Frage, aber trotz der höchsten Zeit kann man natürlich feststellen, es ist aufgrund unserer Geschichte irgendwie noch mal ein komisches Gefühl zu sagen, Deutschland geht da voran und trifft jetzt diese Entscheidungen, liefert Panzer und sagt den anderen, ja, ihr könnt auch eure liefern, übernimmt da die Führungsrolle, dass man da eben dann doch aufgrund der Geschichte irgendwie so ein bisschen ins Zucken kommt.
Nee, aufgrund der Geschichte muss gerade jetzt gehandelt werden. Also bin ich ganz strikt, weil wir wissen, dass die Ukraine sich gegen einen Aggressor verteidigt, wo wir parallel ganz viel diplomatische Aktionen unternehmen. Putin, und das wissen jetzt alle und alle Experten sagen das auf allen Kanälen, dass der nicht bereit ist, sondern dass der immer irrer wird. Und wir müssen jetzt dieses Land mit allen Kräften unterstützen, auch mit schwerer Kampftechnik.
Ich musste in dieser Woche da immer wieder an so Schulunterricht denken, an Geschichte, an so Karten in Lehrbüchern, in denen dann dargestellt wird, wer sich wann in einen Krieg wie eingemischt hat, beteiligt hat, wie sich das entwickelt hat, was natürlich keine besonders gute Vorstellung ist. Wenn wir da irgendwann mal im Geschichtsbuchmodus sind und zurückschauen, was würden Sie sagen? Was bleibt dann von Olaf Scholz? Bleibt da eine kalkulierte, gute Strategie oder bleibt da der, der sich von den anderen hat so hin und her treiben lassen?
Also das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil auch in einem Krieg ja ganz viele Sachen passieren, die wir nicht wissen oder gerade in einem Krieg. Das heißt, wir wissen nicht wirklich den Stand. Wir wissen das, was der Presse gesagt wird, aber wir wissen nicht wirklich, was hinter den Kulissen passiert. Und ich hoffe für Deutschland und hoffe auch für diese Bundesregierung, dass hier ganz viel passiert hinter den Kulissen, was wir nicht wissen.
In diesen Stunden wird nochmal demonstriert in Lützerath, nachdem die Polizei in dieser Woche aus Sicht der AktivistInnen doch überraschend schnell das besetzte Dorf weitgehend räumen konnte, nachdem nur noch wenige AktivistInnen auf Baumhäusern dort verharren und die, ja, vermutlich zwei, die sich in so ein Tunnelsystem zurückgezogen haben, die bleiben, aber auch das versucht die Polizei eher zu räumen. Jetzt wird die Gegend dann eben durch diese Demonstration heute trotzdem nochmal richtig voll. Tausende sind dort, um zu demonstrieren. Ich komme nochmal zurück auf den Tagebucheintrag von Thomas Mann heute vor 73 Jahren in sein Tagebuch, Frau Weihrauch, den wir schon mal angesprochen haben. In schlechter Verfassung hat er heute vor 73 Jahren geschrieben. Wer ist denn in dieser Geschichte gerade in schlechter Verfassung? Die Grünen, die irgendwie versuchen, sich das mit rechtlichen Zwängen hinzuargumentieren. Wen sehen Sie da schlecht verfasst?
Also man sollte davor warnen, das jetzt einfach so abzustempeln, sondern ich finde nochmal wichtig, die Kräfteverhältnisse sich anzugucken und worüber wir eigentlich reden. Wir reden bei Lützerath über ein Dorf, was übrig geblieben ist von mehreren Dörfern, die nicht abgebaggert werden, was abgebaggert wird. So, es ist ein riesiger demokratischer Willensbildungsprozess vonstatten gegangen mit juristischen Möglichkeiten des Einspruchs und so weiter und so fort. Jetzt wird abgebaggert. Es gibt einen Rechtstitel für RWE. So, und dagegen protestieren jetzt auf dem Weg der freien Meinungsäußerung verschiedene Gruppen. Das ist völlig legitim, völlig in Ordnung. Die Polizei muss sozusagen dafür sorgen, dass dieser Rechtstitel durchgesetzt wird und dass diese Protestmaßnahmen, also die freie Meinungsäußerung, im Rahmen bleibt. Mhm. So ein Kräfteverhältnis ist es. So gut und so schlecht für die Demokratie. Also ich würde sagen, so gut, weil es erstmal beweist, dass unsere Möglichkeiten funktionieren. So, und jetzt ist es so, dass ich sage, wenn ich jetzt in der und der Rolle wäre, und da kann man jetzt beurteilen, was würde ich jetzt tun? Was ich sozusagen problematisch finde, wenn ich jetzt in der Rolle von Greta Thunberg zum Beispiel wäre und auch den Spitzen von Fridays for Future, dass ich mich hinstelle und sage, empörende Polizeigewalt, dass sozusagen um die ganze Welt geht, alle Pressevertreter pulsieren das nach vorne. Und wir wissen, Greta Thunberg hat sich überhaupt nicht richtig informiert über die Lage vor Ort, sondern sie war da und hat die ganze Zeit, wo sie da war, Interviews gegeben ohne Ende. Ich finde es bedauerlich, weil dadurch auch die Wahrheit auf der Strecke bleibt. Denn die Wahrheit ist ja, dass wirklich die Überzahl der Protestierenden absolut friedlich waren, friedlich geräumt haben, die Polizei eine super Deeskalationsstrategie an den Tag gelegt hat und es jetzt ein paar gibt, die verweilen.
Ja, da muss ich kurz einfach aus dem Blick auf meine, weil Sie es gesagt haben, das wird jetzt sozusagen, ne, alle Presse irgendwie haut das dann so raus, auf den Blick auf meine Arbeitswoche sagen, dass da schon ein sehr differenziertes Bild gezeichnet wurde. Ich erinnere mich da an Gespräche von unserer Korrespondentin, die auch wiederum mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen haben, die alle genau dieses differenzierte Bild vermittelt haben und immer wieder gesagt haben, dass die AktivistInnen alles als Gewalt bezeichnen, was andere noch nicht als Gewalt bezeichnen würden. Und also da war eigentlich ein sehr differenziertes Bild da.
Ja, das ist die Presse in Deutschland.
Zur Ehrenrettung.
Muss ich jetzt auch mal loben. Ich habe heute Morgen auch noch mal Redaktionsnetzwerk Deutschland gelesen, sehr differenziert. Aber das Interessante ist, wir haben ja auch internationale Presse. Mhm. Und die ist dann in vielen Sachen auch noch mal boulevardmäßiger aufgestellt, als wir jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur beispielsweise. Mhm. So, der Punkt ist, wenn ich jetzt jung wäre, Fridays for Future und so weiter und so fort, wo die Frage ist, was mache ich jetzt? Da muss ich sagen, finde ich es eigentlich veraltet. Ich setze auf Protestform und setze auf Kommunikationsform, die eigentlich 70er sind. Und zwar warum? Ich diskreditiere jetzt nicht die freie Meinungsäußerung, sondern ich setze sozusagen die Kommunikationsform mit dem Ziel in Verbindung. Das erklärte Ziel ist es, dass wir die Klimaverabredungen einhalten. Mhm. Und die Frage ist, wo investiere ich jetzt meine Kraft als junger Mensch?
Aber wohin sollten die jungen Menschen denn ihre Kraft investieren, wenn nicht dahingehend, was sie seit Monaten, wenn nicht Jahren tun, nämlich sich und auch uns informieren. Und man kann ja fast sogar sagen, manche von uns so ein bisschen quasi bildungsmäßig mal auf den Stand bringen, all diese Probleme recherchieren, informieren und in unterschiedlichsten Protestformen auf die Straße bringen. Also wir haben ja sowas wie Fridays for Future, wir haben Schulstreik, wir haben Demonstrationen, wir haben welche, die sich irgendwo festkleben. Wir haben ja auch irgendwo eine Vielfalt von Demonstrationsformen. Also da wüsste ich nicht, was würden Sie sich dann für einen Weg wünschen?
Also die Information, wenn man so gut informiert ist, weiß man ja, dass außerhalb Deutschlands momentan eine riesige Umverteilung auch in der Welt passiert. Wir sehen, dass gerade China sich mit Afghanistan verbündet, die noch riesige Ölvorkommen haben, die sozusagen als Diktaturen und Extremisten auch gegen unser Gesellschaftsmodell antreten. Und die Frage ist, wenn ich jung wäre, in was würde ich investieren? Worin würde ich investieren? In grüne Technologie. Und zu sagen, wir Jungen, wir stellen uns jetzt mal hin und wir studieren alle von Chemie, Physik bis IT-Technik und so weiter und so fort, um auch auf diesem Gebiet grüne Technologie vorwärts zu kommen und zu sagen, hier sind die Best-Practice-Geschichten. Denn interessanterweise kriegen wir ja nur die anderen Länder mitgezogen, wenn wir das wirtschaftlich machen, das alternative Wirtschaften, das grüne Wirtschaften. Und das ist unheimlich interessant.
Aber auch, ja, aber auch das ist doch, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber auch das, werfen doch Teile dieser Bewegung. Ich denke da zum Beispiel an so einen Artikel, den ich von Fridays for Future gelesen habe, der im Prinzip genau das vorwirft sozusagen, dass das eben nicht passiert ist, ja, von Luisa Neubauer, die sagt, wenn wir jetzt eben wieder Deals mit RWE schließen, das ist die Sicht der AktivistInnen, dann geben wir doch wieder das Geld in die falsche Richtung und haben davor aber jahrelang zugelassen, dass eben die Technologie, die Sie erwähnen, dass die abwandert, dass die woanders hingeht. Also das heißt, den Punkt machen die ja auch auf.
Nee, das stimmt ja nicht. Da widerspreche ich eben. Auch in Deutschland gibt es sozusagen grüne Technologieentwicklung, interessante Start-ups, die sozusagen irgendwann im Nachmittagsfernsehen mal vorgestellt werden, die aber die Technologien entwickeln. Und wir haben das ja auch zum Beispiel jetzt bei der Corona-Geschichte gesehen, dass dann auf einmal auch Industrie da war und Unternehmen da waren, die diese Impfungen produziert haben. Ich finde auch, wir sollten unseren Blick werfen auf diese Entwicklung auch in der Wirtschaft und in der Technologie und gucken, wo kann man da unterstützen, wo kann man es auch kommunikativ unterstützen, dass man die einfach mal in den Vordergrund schiebt und sagt, guck mal, wir haben hier ganz viele verschiedene Alternativen und Ideen und da kann man sich engagieren. Denn das Interessante ist, dass ich sehe, auch im täglichen Austausch mit der Bevölkerung, dass die Leute sich gerne engagieren wollen und wissen, wo sie sich andocken könnten, auch finanziell. Die Frage zum Beispiel, wenn du das studieren willst, kann ich dich da finanziell unterstützen? Wo kann ich helfen? Also wo es auch ein ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung geben würde. Mhm.
Jetzt waren wir gerade schon beim Thema Lützerath und natürlich geht es da irgendwie auch immer um die Frage dahinter, nämlich wie erreichen wir unsere Klimaziele, denn das ist es ja eigentlich, die Klimaziele zu erreichen. Wir erreichen sie nicht, wenn wir die Kohle unter Lützerath verfeuern, das sagen die AktivistInnen. Der Vorwurf sei nicht ganz redlich angesichts der Energiekrise durch den Krieg, das antwortet ihnen, wenn man so will, Olaf Scholz. Der Bundeskanzler hat der Berliner Tageszeitung Taz ein Interview gegeben und er spricht dann natürlich auch über dieses Thema Lützerath und das Klima. Und da fanden wir in der Redaktion heute einen Gedanken ziemlich interessant daran. Die Frage nämlich, können wir denn einfach so weiterleben, wie wir das bisher machen oder eben doch nicht? Müssen wir auf einen Teil unseres liebgewonnenen Wohlstandes in diesem Land verzichten? Und Olaf Scholz beantwortet das und sagt, wir werden die Klimaziele mit Verzicht nicht erreichen. Er sei kein Anhänger der Verzichtserzählung. Das wollen wir weiterdenken mit Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, meine These wäre ja, da macht Olaf Scholz in der Taz schon etwas Berliner Wahlkampf für die SPD-Genossinnen mit so einem Wohlfühlversprechen. Macht einfach alle weiter so wie bisher. Wir kümmern uns um den Rest des Klimas.
Also ich denke, zwei Sachen muss man sich angucken. Wer macht denn weiter so wie bisher? Die Masse der Bevölkerung lebt doch relativ bescheiden, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt Ostdeutsche, ich habe weder eine große Erbschaft, noch habe ich ein Privatjet, noch trinke ich von früh bis abends Champagner, sondern ich gucke, wie mit den Einnahmen, die ich habe, ich sozusagen sowohl meine Familie als auch notleidende Menschen glücklich mache. So, die Frage ist, wir müssten noch reden, wofür, was ist Wohlstand, worüber reden wir eigentlich? Und ich finde gut, dass in einer freiheitlichen Gesellschaft Leute auch sagen können, so, ich möchte einen Teil meiner Zeit Geld verdienen, andererseits will ich mich ehrenamtlich engagieren und so weiter und so fort. Klar ist, und das, als der Kanzler das jetzt gesagt hat, fand ich interessant, dass Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der ja wissenschaftlicher Direktor war des Umweltinstituts in Heidelberg, glaube ich, Institut für europäische Umweltpolitik, der hat ja viele interessante Bücher geschrieben zu dieser Frage und hat schon sehr früh, als ich mich mit dem Thema befasst hatte, Ende der 80er Jahre, noch irgendwie in den Osten rüber geschmuggelt, geschrieben, dass er auch glaubt, dass wir es über Verzicht nicht hinkriegen, was nicht heißt, dass jeder für sich nicht entscheiden kann, das und das brauche ich nicht. Ich muss nicht 5-mal im Jahr Urlaub machen und durch die Welt chatten. Mhm. Also das finde ich auch wichtig, ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Aber ich glaube, langfristig geht es ja gar nicht um uns, sondern es geht darum, wie wir mit Ländern umgehen, die sozusagen auch ein Wohlstandsversprechen einlösen wollen. Okay. Und die Frage ist, was ist eigentlich Wohlstand?
Aber da würde ich versuchen entgegenzuhalten, dass diese Diskussion auch häufig von der Politik eben auf eine ähnliche Art und Weise gedreht wird, wie Sie das gerade gemacht haben, mit dem Punkt, Sie haben es gesagt, ein großer Teil der Menschen lebt ja nicht auf viel zu großem Fuße und so. Das ist sicher richtig und das wird in der Diskussion dann, ich überspitze es jetzt, häufig so ein bisschen hingestellt, als wollten wohlhabende städtische intellektuelle Radfahrer dem arbeitenden Menschen jetzt auch noch sein Auto, was er dringend braucht, verbieten. Aber darum geht es doch eigentlich gar nicht, sondern es geht, wie Sie sagen, sowohl individuell als auch im großen Ganzen in der Welt doch darum, dass wir Länder haben, die zu viel verbrauchen auf Kosten der anderen. Mhm. Und da gab es einen interessanten Beitrag diese Woche in der ARD dazu, unter anderem auch mit dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo der Punkt aufgemacht wird, auch individuell. Wir haben reiche Menschen in dieser Welt, die verbrauchen einfach wahnsinnig viel mehr als die anderen. Und das ist eben nicht so, als könnte man sagen, naja, das sind die drei Unverbesserlichen. Das macht in der Summe nichts. Nein, es macht in der Summe eben schon was. Also das heißt, vielleicht müssen wir nicht über Verzicht bei jedem reden. Wir müssen ja auch nicht Pakistan sagen, ihr müsst verzichten, weil die haben die Flutkatastrophe, aber dafür stoßen sie quasi nichts aus, sondern wir müssen es den reichen Individuen genauso wie den reichen Ländern sagen.
Ja, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Das heißt, ich bin immer dafür, klar, den Ross und den Reiter zu nennen. Und da gibt's eben reiche Leute, die sich engagieren und reiche Leute, die sagen, ich will hier mein Leben ausschöpfen. Dann müssen wir aber über Begrenzungen reden, die staatlich auch angeordnet werden können. Und da muss man natürlich fragen, ist das international durchsetzbar? Also ich denke, auf jeden Fall sollten wir diese Debatte auch führen. Aber wir sollten uns nicht das Allheilmittel davon versprechen. Mhm. Sondern ich denke, dass wirklich vielleicht denke ich dazu liberal, aber ich denke, dass es letzten Endes wir wirklich sinnvolle und gute Alternativen schaffen müssen für das, was jetzt uns umbringt. Und darauf sollten wir uns auch konzentrieren. Aber unabhängig davon, und das ist ja immer so, sollten wir darüber diskutieren, was macht ein gutes Leben aus und was ist uns wichtig. Und das beantwortet auch jeder ganz individuell natürlich.
Wir können noch mal einen Satz hören vom SPD-Politiker Matthias Mirsch, der auch gesagt hat, in diesen Tagen, warum das eben nicht leicht wird. Und da würde ich an das, was Sie gerade gesagt haben, dann nochmal andocken. Wir hören mal kurz, was er dazu gedacht hat.
Ich sage Ihnen ein Beispiel. In meinen Schulklassen vor Weihnachten, die mich besucht haben, habe ich immer wieder das Thema Verkehrspolitik problematisiert. Alle haben entsetzt gesehen, dass wir dort die Klimaziele nicht erreicht haben im letzten Jahr. Als ich über ein Tempolimit abstimmen lassen habe, waren die Mehrheitsverhältnisse überhaupt nicht eindeutig. Und daran sieht man, Klimaschutz konkret wird dieser Gesellschaft vieles abverlangen.
Und daran würde ich anschließen, wenn das diese Gesellschaft viel abverlangen wird und wenn es eben gar nicht so leicht ist, den einen Punkt, wie er gerade beschrieben hat, zu erkennen und dann trotzdem den einen Schluss draus zu ziehen, dann liegt vielleicht ein großer Teil doch auch daran, dass wir diese Situation eben so, und da schließt sich der Kreis, führen, wie sie Olaf Scholz aufgemacht hat, indem wir eben sagen, nee, Verzicht ist vielleicht nicht die richtige Geschichte.
Ja, aber das Interessante ist ja, ich sehe das jetzt auch bei den Schulkindern, so wie sie ständig vermittelt bekommen, wie die Kontexte sind, auch wie die Klimapolitik gemacht werden muss, entscheiden die sich von vornherein schon anders, weil sie das für vernünftig halten. So, und daran müssen wir investieren. Wir müssen also diese Überzeugung und die Fakten und die Daten, die müssen wir darstellen. Aber wir müssen auch natürlich an die Eigenverantwortung appellieren, denn nur durch Eigenverantwortung funktioniert es gesamtgesellschaftlich. Bei den Reichen, da müssten wir jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion aufmachen. Dafür haben wir jetzt hier keine Zeit, aber das würde sich nochmal lohnen, darüber wirklich nachzudenken.
Etwas, ich hätte jetzt fast gesagt, was wir lieb gewonnen haben, aber das stimmt natürlich nicht. Etwas, was wir fast lieb gewonnen haben, davon müssen wir Abschied nehmen. Aber manche haben, ja, da kommen wir dann vielleicht doch noch zurück, das doch lieb gewonnen. Die Rede ist von der Maske. Die ist schon fast überall aus der Öffentlichkeit dann doch verschwunden. Manche haben gute Gründe, sie immer noch zu tragen, um sich zu schützen im öffentlichen Raum. Aber die Verpflichtung ist eben nicht mehr da. Und auch im Fern- und im Nahverkehr fällt sie jetzt relativ schnell. Das Ende der Maskenpflicht, darüber wollen wir nochmal sprechen hier mit Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Erstmal ganz kurz den persönlichen Umgangscheck. Tragen Sie sie noch irgendwo jenseits des Fernverkehrs, wenn Sie den nutzen?
Also ich trage sie, wenn ich wie letzte Woche erkältet bin und dann Dienstberatung habe und in einen Raum komme. Und das finde ich sozusagen jetzt auch der Gewinn, den ich persönlich aus den letzten 3 Jahren gezogen habe, dass ich weiß, es gibt eine Maske und die kann ich nutzen in verschiedenen Stärken. Und wenn ich andere vor mir schützen möchte, dann trage ich die als Referenz und als Wertschätzung gegenüber meinen Mitmenschen.
Das ist schade, dass Sie auf diesen Punkt kommen, weil den wollte ich nämlich eigentlich jetzt bringen. Nein, aber es ist natürlich gut, dass Sie das machen. Ich sehe es nämlich leider anders. Also, das, was Sie sagen, ist ja das Schöne daran an der Maske, wenn man so will, nämlich, dass wir eben, so wurde es am Anfang auch manchmal thematisiert, dass wir das aus Rücksicht vor anderen nutzen, dass wir eben andere schützen. Genauso wird es ja auch schon lange in einigen asiatischen Ländern genutzt, dass man eben, wenn man nicht ganz fit ist, dann eben einfach mit der Maske in die Bahn geht. So, jetzt ist allerdings leider mein Eindruck, dass das nicht der Realität hierzulande entspricht, sondern wenn überhaupt noch jemand eben die Maske wie Sie aus Rücksichtnahme vor anderen trägt, dann reden wir hier von einem ganz, ganz kleinen Anteil. Und so viel Rücksichtnahme stelle ich dann in der Gesellschaft doch nicht fest.
Ja gut, aber ich bin immer dafür, dass man die Eigenverantwortung stärkt der Leute und eine Einschränkung und die Pflicht, Maske zu tragen, ist natürlich ein Eingriff in Grundrechte. Das sage ich jetzt mal als Juristin und deswegen muss man immer überlegen, in welchem Verhältnis die gesamtgesellschaftliche Situation und die Einschränkung der Grundrechte steht. Wir müssen ja ehrlich sein, wir sind jetzt hier in Berlin, in anderen Großstädten, wo öffentlicher Nahverkehr herrscht, ist es auch so, dass ein Großteil der Leute es schon jetzt nicht mehr nehmen. Und die Frage ist eben, will ich das, wenn ich bestimmte Verbote aufstelle, will ich die jetzt durchsetzen oder nicht? Wenn man sagt, okay, die gesamtgesellschaftliche Situation und das Durchsetzen dieser Verbote steht in keinem Verhältnis. So. Aber Ich finde auch wichtig, dass wir uns den Risiken des Lebens aussetzen und nicht so tun, ist ja die andere Seite der Medaille, als ob mit irgendwelchem Tragen von Masken oder so bestimmte Risiken jetzt völlig ausgeschlossen sind. Mhm. Und wir sollten jetzt, da werden jetzt vielleicht alle Ärzte auf mich stürzen, auch unserem Immunsystem mal wieder was zumuten. Denn
da stürzen sicherlich
einige interessanterweise, Ärzte. Das habe ich aber schon, seitdem wir über Corona diskutieren, auch hier im Studio, gesagt, ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass die ganze Frage Stärkung des Immunsystems auch in der öffentlichen Debatte mehr Gehör findet.
Also auch da gibt es, wie Sie es schon gesagt haben, ärztliche Argumente in beide Richtungen und die würden jetzt unseren Rahmen sprengen, wenn wir die jetzt alle noch hervorholen. Aber ist nicht dieser Punkt, wenn Sie sagen Eigenverantwortung, ist der dann nicht trotzdem, dass man, wenn man jetzt mal mutmaßt, dass zum Beispiel der Gesundheitsminister vielleicht gar nicht so glücklich damit ist, dass die Maskenpflicht jetzt überall fällt, aber jetzt ist der Druck nun mal so da, dass man sich dann eine Form von Anschluss überlegen müsste, damit man sie ein bisschen in Richtung dieser Eigenverantwortung stupst, also so wie es auch Impfkampagnen gibt.
Ja, aber ich denke, da sind viele schon gestupst. Also ich sehe es schon so, dass gerade viele junge Leute das für sich so entschieden haben. Leute, die überhaupt auf Krawall gebürstet sind und jegliche Form des Widerstands nutzen, um zu demonstrieren, ist mir scheißegal, was ihr sagt. Die finden das dann auch immer. Also ich finde schon, man sollte an die Eigenverantwortung und den mündigen Bürger auch anknüpfen.
Sagt Martina Weihrauch. Hier im Deutschlandfunk Kultur und damit ist schwuppsdiwupps, so schnell kann es gehen, eine Stunde, in der man über ein paar Themen des Tages und der Woche spricht, schon wieder vorbei. Frau Weihrauch, ich danke sehr, dass Sie heute Zeit hatten.
Und es war mir ein Vergnügen.
Mir auch.